Hallo und herzlich willkommen zu Unipass Market Insights. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Florian Oberländer und mit mir im Studio wieder unser Chefanalyst Gregor Pett. Hallo Gregor.
Hallo Florian.
Gregor, wir haben wieder heute einiges vorbereitet. Die Liste an Fragen ist wieder lang, die ich habe. Wir werden unter anderem über natürlich die Preisentwicklung an den Commodity Markets reden.
An mir gedacht.
Ein bisschen über LNG-Routen, also Flüssiggasrouten. Da werden wir uns den Suezkanal und den Panama-Kanal ein bisschen näher anschauen. Dann werden wir über das Wetter sprechen, was zu den Fluten in Süddeutschland geführt hat und wie so ein bisschen der Outlook für den Sommer ist. Aber lass uns doch einfach mal anfangen mit der Europäischen Zentralbank. Da gab es Neuigkeiten. Was genau ist da passiert?
Die EZB hat die Zinsen runtergesetzt, und zwar um 0,25 Prozentpunkte. Sie hat auch den Einlagensatz auf 3,75% reduziert. Das bedeutet, die EZB kämpft ja immer gegen die Inflation mit dem Zielwert, die auf ungefähr 2% einzustellen. Und das bedeutet, dass die EZB etwas optimistisch ist, dass wir uns diesem Ziel nähern und deswegen Geldpolitik etwas lockern kann. Und dann also von den sehr hohen Zinsen zum ersten Mal seit 5 Jahren jetzt die Zinsen etwas zu reduzieren. Gemeint als ein Stimulus für die Wirtschaft, dass das Geld eben billiger wird und besser investiert werden kann und dass die Lebenshaltungskosten dann eben auch sich entsprechend reduzieren. Das ist ja, was die Inflation ausdrückt. Ja. Auf der anderen Seite hat die EZB auch nicht gesagt, was sie jetzt als nächstes tun werden. Das bedeutet, dass sie die Situation eng beobachten und an Abhängigkeit von den Daten, die sie bekommen, die weiteren Schritte erwägen. Sie haben also noch nicht klar vorgezeichnet, was als nächstes passiert. Okay. Ja, und man sieht schon etwas die Unsicherheit in der Vorhersage in den Inflationsraten und will entsprechend reagieren können.
Okay, verstehe. Was genau sind die Auswirkungen für die Märkte? Du hast es kurz angeschrieben, aber gibt es da konkrete Sachen?
Die Märkte haben das, denke ich, weitgehend antizipiert, dass dieser Schritt kommen würde. Mhm. Ja, und das hat natürlich Auswirkungen auf Aspekte wie Finanzierung, ja auch Immobilienfinanzierung beispielsweise, und eben auf die Erwartungen der Inflation. Der Zinsschritt jetzt ist eben auch eine Folge dessen, dass die EZB eben optimistisch ist, dass die Inflation begrenzt werden kann.
Werden wir auch weiterhin beobachten, natürlich ja. Berichten. Mhm. Wie wir auch immer die Commodity Markets, also die Rohstoffmärkte machen. Mhm. Lass uns da mal kurz drüber schauen. Wir haben Kohle generell auf einem etwas höheren Niveau natürlich in diesem Jahr. Ist ein bisschen runtergegangen, hauptsächlich den etwas milderen Temperaturen geschuldet, weil natürlich nicht der Bedarf da ist, dann großartig runterzukühlen. Gab es da noch weitere Faktoren, die relevant sind?
Kohle ist ja weltweit, insbesondere in Asien, ja immer noch stark nachgefragt. Das heißt also, die relative Nachfrage verschiebt sich stärker nach Asien, weil in Europa zum Beispiel in der Stromversorgung ja Kohle sehr stark jetzt zurückgenommen wird. Das bedeutet, dass generell aktuell die Nachfrage in Europa ohnehin schwach ist. Die Lager sind relativ voll, jetzt zum Beispiel an den Kraftwerken. Auf der anderen Seite, der Verbrauch der Kohle ist auch relativ gering. Es gibt auch Transportprobleme durch die sehr hohen Wasserstände auf den Flüssen. All das führt dazu, dass eben die Nachfrage gerade im Stromerzeugungsbereich für die Kohle in Europa relativ gering ist. Und dementsprechend auch die Preise, es gibt zwar eine relativ hohe Grundnachfrage auch nach Asien, deswegen haben die Preise zuletzt dann auch wieder nachgegeben.
Okay, der Strom kommen wir gleich noch zu. Lass uns kurz nochmal auf Öl schauen. Da hatten wir natürlich in den letzten paar Monaten aufgrund der geopolitischen Situation erhöhte Preise, die sind weiterhin sehr schwankend, aber wir haben so ein bisschen gesehen, dass sie nachgegeben haben, was dazu führte, dass die OPEC Plus eine Entscheidung getroffen hat. Wie sah genau diese aus?
Ja, die OPEC Plus hat also beschlossen, Kürzungen in Höhe von 3,6 Millionen Barrel am Tag zu verlängern bis zum vierten Quartal 2025 und auch zusätzliche freiwillige Kürzungen in Höhe von etwas 2,2 Millionen Barrel am Tag für 3 Monate zu verlängern. Das bedeutet natürlich, man will die Preise stabilisieren, ne, damit da man besorgt ist, dass sie sonst eben abbröckeln könnten. Aber es gibt durchaus dann Flexibilität, weil einzelne Mitgliedsländer halt eine andere Kostensituation haben. Also einige können kürzen bei diesen Niveaus und sind immer noch profitabler. Für andere ist das mehr so an der Grenze. Und diese freiwilligen Kürzungen geben eben die Möglichkeit.
Okay. Wenn wir über die Kürzungen reden, um das irgendwie einzuordnen, wie ist der Overall Demand?
Weltweit so ungefähr 100 Millionen Barrel am Tag. Das ist die Größenordnung und das gibt so ein bisschen das Verhältnis wieder.
Okay, Ich habe das auch mal rausgesucht, weil wir da letztens mal drüber berichtet haben. Mittlerweile ist zur Driving Season in den USA ist der Preis per Gallon bei 3,5 Dollar im Durchschnitt. Natürlich haben wir da geografische Unterschiede. Kalifornien liegt bei 5, Texas bei 3. Das ist geografisch geschuldet.
Ist ja auch immer wichtig, politisch.
Genau, richtig. Wissen auch immer ein Wahlkampfthema in den USA. Worüber wir auch in Kürze wahrscheinlich dann mal berichten werden. Kommen wir kurz zu Power. Was haben wir da in den letzten paar Wochen gesehen? Welche Entwicklung?
Also die Strompreise jetzt in Europa haben den Einsatzstoffen, also Gas im Wesentlichen, gefolgt jetzt. Die sind natürlich abhängig von der Produktion der Erneuerbaren, sprich dann auch damit wieder vom Wetter. Da das jetzt so zwar mit Schwankungen, aber mehr sich seitwärts bewegt hat in der letzten Zeit, sind sie im Wesentlichen dann dem Gaspreis in dem Fall jetzt gefolgt. Und da hatten wir kürzlich dann auch einige Anstiege und das hat dazu geführt, dass der Strompreis jetzt für Deutschland für das Kalenderjahr 2025 dann auch wieder über 100 Euro dann gestiegen war. Ne?
Ja. Wenn wir kurz bei Erneuerbaren bleiben könnten. Hier haben wir eine Frage bekommen. Hallo Gregor, Kanzler Scholz hat sich optimistisch bezüglich der 80% an Erneuerbaren in Deutschland im Strommix bis 2030 gezeigt. Ist das wirklich realistisch?
Das ist durchaus schaffbar. Wir sind ja derzeit schon über 50%. Das kommt aber nicht von selber, sondern man muss halt da dranbleiben. Und das bedeutet eben, dass Genehmigungsverfahren etc. so laufen müssen, dass auch zusätzliche Windräder, Photovoltaikanlagen etc. gebaut werden können. Aber das ist nicht unrealistisch, das zu schaffen.
Wie wichtig ist da Brückentechnologie? Also ich sag mal, Uniper steht ja immer für die Brückentechnologie Gas.
Ja, wenn das 80% heißt ja, es gibt auch noch die 20%. Ne? Und wir sprechen über 2030. Das heißt also, wenn das Wetter eben schwankt, dann muss man das ausgleichen. Da die Ambition natürlich ist, die Kohle so schnell wie möglich abzuschalten, ja in ganz Europa ja auch und besonders natürlich in Deutschland, muss natürlich was anderes dann einspringen in so einer Situation. Grüner Wasserstoff wird schwer sein, den in den erforderlichen Mengen bis zu diesem Zeitpunkt parat zu haben. Ne? Das wird Der wird ja auch noch für andere Sachen gebraucht. Deswegen wird man also Gas brauchen in 2030, um das auszugleichen, selbst wenn wir die 80% Erneuerbaren schaffen.
Ja. Okay, interessant. Da ist jetzt auch etwas in den News gewesen. Bei der EU schon eine informelle Zustimmung zur Subventionierung, zu dem Bau von Gaskraftwerken geführt hat. Ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber wir sprechen über 10 Gigawatt ungefähr. Und die Kraftwerke müssen auch grünen Wasserstoff betreiben können. Also da auch wieder sieht man auf dem europäischen Level, dass es natürlich auch nicht ohne diese Brückentechnologie geht.
Ja, das ist die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung, auf die wir auch warten, weil diese Kraftwerke im Hinblick auf die Situation, wie wir sie eben diskutiert haben, eben dringend benötigt werden. Sie hat sich schon etwas verzögert und das ist eben sehr wichtig, dass das jetzt kommt, die Entscheidung.
Okay.
Und diese Kraftwerke dann auch gebaut werden können.
Ja, okay. Lass uns zu Gas kommen. War auch etwas bullischer in den letzten paar Tagen. Was war der Driver dahinter?
Das kam aus der norwegischen Nordsee, wo zusätzliche Wartungen vorgenommen werden musste an Leitungssystemen. Das war so nicht erwartet worden. Deswegen waren die damit verbundenen Unterbrechungen dann eben haben dazu geführt, dass die Preise gestiegen sind auf deutlich über 30 Euro pro Megawattstunde am TTF, also der europäische Markerpreis. Das zeigt eben, wie abhängig Europa von dem derzeit eben größten Lieferanten Norwegen ist in solchen Situationen.
Okay, ja, ich wollte gerade fragen, warum ist Norwegen immer wieder so präsent?
Ja, das sind ungefähr 30% der Gaslieferungen in Europa, kommen eben derzeit aus Norwegen. Ne? Also LNG ist auch stark. Und die anderen Quellen, die flexibel auch waren, also Pipeline-Quellen, insbesondere aus den Niederlanden, sind rückläufig. Ne? Ja. In den Niederlanden, das vormals größte Gasfeld Europas, das Groningenfeld, beendet eben seine Produktion. Ne? Und das ist eben so, dass dann eigentlich nur noch Norwegen da ist. Russland, also nach Deutschland eigentlich gar nicht direkt mehr die Mengen, aber nach Südeuropa. Aber das zeigt eben, dass dann eben im Wesentlichen noch Norwegen dann da ist. Ne? Und LNG natürlich.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Wenn man sich die Stärke des Ausschlages der Preise nach oben anschaut, ist es da auch so ein bisschen der Fall, dass wir nicht mehr diesen Buffer haben, also dieses Polster, was wir vielleicht früher mit russischem Gas haben, dass sich solche Sachen natürlich direkt bemerkbar machen?
Ne, natürlich, es war sehr selten und unwahrscheinlich, dass mehrere Quellen gleichzeitig betroffen sind. Und durch den, sagen wir mal, Wegfall, wie ich sagte, niederländischer Produktion, weitgehenden Wegfall oder Reduzierung niederländischer Produktion und den weitgehenden Wegfall russischer Lieferungen bleiben dann eben die Norweger und LNG übrig.
Ja. Was genau passiert da gerade mit Österreich und Russland? Da hört man ja auch immer was.
Also es gibt ja noch Lieferungen, unter anderem nach Österreich, Slowakei, immer noch über die Ukraine. Mhm. Ja, und das ist halt immer wieder in der Diskussion, ob das so weitergeht. Also diese Lieferungen sind aus verschiedensten regulatorischen, aber natürlich auch physischen Gründen gefährdet. Ja, und da gibt es immer wieder dann die Diskussion.
Ja, wir haben auch eine Pressemitteilung gehabt. Also an Sie da draußen, wenn Sie mal auf unsere Website gehen und unter News schauen, da finden Sie eine Pressemitteilung, dass Uniper alle Gasverträge über russisches Gas jetzt gekündigt hat. Das ist auf jeden Fall lesenswert. Bleiben wir noch mal kurz bei den fundamentalen Sachen. Freeport, wenn ich es richtig verstanden habe, als LNG-Lieferant ist wieder am Laufen.
Ja, da sind wir jetzt im LNG-Markt. Ne? Freeport ist einer der größeren Terminals für US-LNG. Ja. Und hatte über lange Zeit jetzt mit Problemen zu kämpfen und ist produziert jetzt aber wieder stabil, seit einiger Zeit, was gut ist für den Markt. Also die US-Produktion ist sehr stabil momentan.
Gut. Ähnlich sind die Speicherstände. Ich glaube, Deutschland jetzt mittlerweile bei 73%. Europaweit sieht es auch ganz gut aus.
Genau, also das sind sehr hohe und gute Stände für diese Zeit. Also Norwegen ist jetzt ja auch wieder da und LNG stabil. Das bedeutet, dass wir sehr zuversichtlich sein können, dass die Speicher auch entsprechend gefüllt werden können über den Sommer.
Sehr gut. Eine Sache, was so ein bisschen ein bullischer Faktor war, das Flüssiggas. Was verbirgt sich genau dahinter?
Ja, also wir haben auf der Lieferseite natürlich die Situation, dass aufgrund der verschiedenen geopolitischen Krisen die Lieferwege für Flüssigerdgas auch ein bisschen länger werden. Ne? Das heißt also zum Beispiel kommen keine Schiffe mehr durch den Suezkanal. Die müssen die etwas längere Route um das Kap der Guten Hoffnung nehmen. Das führt tendenziell dazu, dass die Lieferwege eben wie gesagt länger werden. Das führt momentan noch nicht zu großen Problemen, aber dennoch wegen der höheren Nachfrage in Asien, die Situation in Europa hatten wir ja diskutiert, gehen halt mehr Schiffe derzeit nach Asien. Ja. Ne? Das, weil dort wird das LNG gebraucht zum Heizen und Kühlen. Ne? Und da ist eben derzeit mehr Bedarf. Das führt aber derzeit nicht zu Engpässen in Europa. Ja. Das ist also derzeit kein Problem.
Ja, das ist erstaunlich, weil seit Mitte Januar sind keine Cargos mehr durch den Suezkanal gekommen. Genau. Mhm. Waren pro Monat immer 35 in beide Richtungen. Führt halt auch dazu, gerade wenn man dann auch nochmal die Situation am Panama-Kanal berücksichtigen, wo wir gleich drüber sprechen werden, dass 70 bis 80 Cargos um Kap der Guten Hoffnung gehen, was ungefähr dreimal so viel ist wie im letzten Jahr.
Ja, genau.
Das ist eine beachtliche Zahl. Und bleiben wir kurz beim Panama-Kanal. Mhm. Wir haben eine etwas trockenere Situation, als das wir in Europa haben, was dazu geführt hat, dass der Gatun-See, der Teil des Panamas-Kanals und für das Wasser dort auch zuständig ist, auf sehr niedrigem Level war, sodass nicht viele Schiffe dort passieren konnten. Hat das in irgendeiner Weise US-LNG geändert, die Routen?
Schon, aber jetzt nicht in so riesigem Umfang. Also Sie können immer noch um das Kap Horn dann auch fahren, um nach Asien zu kommen. Für solche Länder wie Korea und Japan ist der Panama-Kanal natürlich attraktiv als Route, aber Sie können eben auch etwas längere Route in Kauf nehmen. Also es führt derzeit noch nicht zu Knappheiten oder zu Problemen, aber es zeigt natürlich auch, wie das globale System durch all diese Effekte zusammengenommen immer etwas enger wird. Ne? Und irgendwann wird halt der Punkt erreicht, wo es dann nicht mehr geht, wenn man Flexibilität braucht. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht derzeit.
Was ganz interessant ist, wenn wir über US-LNG reden und der Weg nach China zum Beispiel, wird auch ganz gerne mal der Weg durch den Atlantik.
Genau, wir können auch nach Osten fahren.
Genau, weil das auch noch die Option natürlich für Indien-Verkäufe und so weiter offen hat. Und das hätte man auf der anderen Seite nicht. Deshalb ganz interessant. Auch ganz interessant, Sie da draußen, wenn Sie ein bisschen googeln wollen, sich mal den Panama-Kanal angucken, ist tatsächlich so, dass der Gatun-See 26 Meter Unterschied zum Sea-Level hat. Also ist eine ganz große Strecke, die da überbrücken
muss. Das ist
müssen.
Schon eindrucksvoll.
Ja. Unsere Wetterspezialisten sagen aber voraus, dass es dort in der Region auch wahrscheinlich bald ein bisschen mehr regnen wird, also die Situation wird sich auch da wahrscheinlich ändern. ähnliche Situation wie hier. Wir hatten auch leider sehr, sehr viel Regen. Das hat man in den Überflutungen in Süddeutschland gesehen. Ja. Mhm. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wie diese Wettersituation zustande gekommen ist?
Ja, das war halt ein Tiefdruckgebiet, das normalerweise im Golf von Genua so ist, das sich dann ein bisschen festgesetzt hat und eben länger anhalten zu diesen Regenfällen im Alpengebiet dann geführt hat. Das hat dazu geführt, dass dann erstmal die Bäche und die kleineren Flüsse, die in die großen Flüsse münden, dann erstmal überfüllt wurden und dann eben, dass sich dann auch auf die großen Flüsse ausgewirkt hat, insbesondere, also Rhein, aber insbesondere die Donau besonders stark. Und das hat zu diesen Situationen geführt, also sehr gravierend halt, die Lage.
Mhm. Wird das etwas sein, was man jetzt regelmäßig sieht? Oder sehen wir das in Kürze vielleicht sogar schon wieder?
Man muss damit rechnen. Also es ist nicht gesagt, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass das in den nächsten Wochen und Monaten wieder vorkommt.
Ja, ich meine, das ist ja auch wirklich eine schreckliche Situation für die Leute vor Ort auch. Und es hat natürlich auch für die Energiemärkte oder für den Handel und für den Transportweg und so weiter dann Auswirkungen.
Die Auswirkungen auf die zum Beispiel Kohletransporte hatten wir eben besprochen, aber es hat auch Auswirkungen auf die Wasserkraft. Ja, das ist ja nicht so, dass mehr Wasserkraft bedeutet, sondern man auch eine Grenze erreicht, wo man nicht mehr produzieren kann. Zum Beispiel Gaskraftwerke können auch betroffen sein, zum Beispiel wenn sie nah an Flüssen stehen, ne, oder aber vom steigenden Grundwasserspiegel.
Ja, wir hatten akut bei Uniper in Irsching halt die Erfahrung, dass wir gegen Grundwasser kämpfen mussten, damit das Kraftwerk weiter betrieben werden konnte. Also wir drücken ganz fest die Daumen für die Leute.
Auf jeden Fall, ja.
Ist es denn etwas, was sich über den Sommer hinaus ziehen wird, dass wir dieses, sag ich mal, Semi-Wetter beobachten?
Also die aktuellen Vorhersagen sind etwas kühler als normal. Das ist ja nicht immer so ganz klar und sicher vorhersagbar, die längerfristige Wetterlage ist, aber aktuell ist es leider etwas kühler als normal.
Schauen wir mal, ob wir vielleicht einen schönen Herbst bekommen.
Da hoffen wir drauf.
Gut, gut. Gregor, lange Liste, alles beantwortet, wie immer. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Und an Sie da draußen natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Und an dieser Stelle möchten wir aber auch nochmal erwähnen, dass Uniper Market Insight natürlich nicht nur Gregor Pett und Florian Oberländer sind, sondern auch viele Leute hinter der Kamera dafür zuständig sind, dass dieses Format existiert. Ob es jetzt die Analysten sind, die für uns gewisse Sachen zusammenstellen oder die Leute, die sich um die Produktion kümmern. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön und an unsere Zuschauer und Zuhörer. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. Uns würde es freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, auf Wiedersehen.